Der Dealmaker hat sich ein bisschen verdealt. Zu diesem Fazit könnte man kommen nach dem alles andere als ereignisarmen Wirtschaftsforum in Davos in dieser Woche. Mit großmachtfantastischen Grönland-Eroberungssprüchen und haufenweise Zolldrohungen war US-Präsident Donald Trump in die Schweiz gereist. Und dann ist es für ihn doch deutlich anders gelaufen als geplant.
What I'm asking for is a piece of ice.
Ich denke, es ist wirklich ein guter Deal für alle. Wirklich fantastisch für die USA. Wir bekommen alles, was wir wollten. Insbesondere echte nationale und internationale Sicherheit.
Ich bin sehr dankbar, dass Präsident Trump Abstand genommen hat von seinen ursprünglichen Plänen, Grönland zu übernehmen.
Dieses Thema kam bei meinen Gesprächen mit dem US-Präsidenten nicht zur Sprache. Wir haben uns darauf konzentriert, was wir tun müssen, diese riesige Arktisregion, in der Russland und China immer aktiver werden, zu schützen. Das war der Schwerpunkt unserer Diskussion.
Ja, da haben wir jetzt nach Donald Trump noch Bundeskanzler Friedrich Merz gehört und zuletzt NATO-Chef Mark Rutte, der in den Tagen von Davos ja so ein bisschen den Spitznamen Trump-Flüsterer bekam. Schließlich hat Trump nach seinem Gespräch mit Trump beim Thema Grönland eine Kehrtwende eingelegt. Das bisschen Eis. Ja, ein großer Themenbrocken jetzt für meinen Gesprächspartner, den Politologen Herfried Münkler. Guten Morgen hier am Bayern 2 Telefon, Herr Münkler.
Guten Morgen, Herr Roland.
Waren Sie eigentlich überrascht von Donald Trump, der sich Grönland jetzt doch nicht mit Gewalt einverleiben will?
Ja, vielleicht ein wenig, wie schnell er dann nachgegeben hat. Aber nachgeben ist ja im Prinzip ein Bestandteil seiner Politik der Drohungen. Die Drohungen dienen dazu, sozusagen maximale Vorstellungen in den Raum zu stellen. Und dann stellt er fest, ob die Betreffenden darauf reagieren, und zwar in seinem Sinne reagieren, oder aber ob sie Widerständigkeit zeigen. Und danach modifiziert er das dann. Ich glaube, das kann man so sagen, ist die Methode von Trump. Man konnte das ja auch in der Frage der angekündigten Unterstützung der Aufständischen oder Demonstranten im Iran sehen, und dann kam eigentlich nichts außer heiße Luft. Das heißt, er hat die Vorstellung, im Prinzip den US-amerikanischen Einfluss mit Drohungen zur Geltung zu bringen, gelegentlich auch mit einem relativ niedrigen Niveau der Gewaltanwendung, wie im Falle Venezuela. Und das Ganze dahinter steht natürlich die Idee der niedrigen Kosten für die USA, sowohl was den Einsatz von Militär anbetrifft, als auch was vielleicht politische Folgen anbetrifft. Aber die NATO bzw. die Europäische Union hat begriffen, wo seine verwundbare Stelle ist. Und die ist nun mal die anstehenden Wahlen zum Midterm, und also die Wirtschaft und die Drohungen, die Europäer als Gegenreaktion in den Raum gestellt haben, die haben dann Wirkung gezeigt. Wobei man vorsichtig sein muss, denn das, was zwischen Trump und Rutte verabredet worden ist, das kennen wir im Detail nicht. Mhm. Und das kann im Prinzip Rutte auch gar nicht verhandeln, weil er als NATO-Generalsekretär ja gar nicht die territoriale Ordnung Dänemarks als NATO-Mitglied verhandeln kann, sondern dazu muss es dann auch nochmal zu einer Verabredung oder einem Vertrag zwischen Grönland und den USA respektive Dänemark und den USA kommen. Und da wird man dann sehen, was da wirklich ist und wo er dann doch wieder nachlegt. Ich meine, man beobachtet ihn und man weiß eigentlich nicht, ob er am Abend noch weiß, was er am Morgen gesagt hat.
Sie haben es jetzt auch schon angedeutet, es wurde ja auch viel spekuliert, warum Trump so aufgetreten ist oder so gemäßigt aufgetreten ist in Davos. Zum einen lag es wahrscheinlich auch daran, dass die Börsen nicht positiv auf seine Grönland-Pläne reagiert haben. Oder eben lag es mehr auch daran, dass die EU nicht klein beigegeben hat. Wie würden Sie das so gewichten?
Naja, ich meine, es kommt alles zusammen. Es kommt vielleicht noch als Drittes hinzu, dass seine Wählerschaft, vor allen Dingen die MAGA-Bewegung, aber insgesamt die republikanischen Wähler, nicht besonders begeistert war von der Aussicht des Endes der NATO, jedenfalls des faktischen, wenn auch nicht formellen Endes. Und wenn man vor Wahlen steht, das ist halt sozusagen die Achillesferse eines noch demokratisch gewählten Präsidenten. Und dann muss man gucken, dass man bei diesen Wahlen nicht eins auf die Mütze kriegt, und zwar gewaltig. Und ich denke, das hat eine Rolle gespielt. Europäer müssen also darauf gefasst sein, dass er in den Verhandlungen mit Dänemark respektive Grönland dann doch nochmal nachlegt. Und sollte er die Midterm-Wahlen nicht sehr dramatisch verlieren, dass er dann wieder sozusagen in dieser Frage unverwundbar ist.
Wenn wir jetzt auch nochmal auf die Woche zurückblicken in Davos und dann haben wir natürlich auch noch die Worte von Kanzler Friedrich Merz im Ohr, der davor gewarnt hat, die transatlantische Freundschaft aufzugeben. Ist da jetzt wieder alles gut? Können wir so weitermachen wie bisher?
Nö, nichts ist gut. Ich meine, diese Aktionen bleiben in Erinnerung, auch in Verbindung mit früheren Erklärungen von Trump und natürlich jetzt der Veröffentlichung der neuen Verteidigungsstrategie der USA, in der man sagt, die Europäer müssen selber und allein Europa zumindest gegen konventionelle Angriffe verteidigen. Darauf bereitet man sich ja inzwischen auch vor, jedenfalls baut man diese Fähigkeiten hier auf. Nukleare Abschreckungskomponente ist das vorerst noch was anderes. Ich denke, die NATO, die mal wie in Stein gemeißelt dastand, ist jetzt ein in vieler Hinsicht papierenes Bündnis, das auch dazu einlädt, Russland zumal mal auszutesten. Mhm. Wie weit denn die Solidarität der USA mit den Europäern geht.
Ja, am Rande von Davos hat Trump ja dann wieder mal gegen NATO-Partner gestichelt und ausgeteilt. In Großbritannien zum Beispiel ist man ja jetzt sehr empört, nachdem Trump in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox die Leistungsbereitschaft der britischen NATO-Truppen im Afghanistan-Krieg angezweifelt hat. Salopp gesagt, die hätten die Drückeberger in der zweiten Reihe gespielt. Was meinen Sie, war das wieder mal so ein typischer, irrer, unwahrer Trump-Satz, wo es einfach nur um Selbsterhöhung auf Kosten anderer geht oder steckt da mehr, steckt da am Ende sogar eine Strategie dahinter?
Naja gut, man kann ja sagen, Donald Trump hat sich an seine eigene Rolle im US-Militär als Drückeberger in der zweiten Reihe erinnert, aber das wäre jetzt sozusagen wieder alles auf die Psychologie gesetzt. Ich denke, dass ihm klar ist, dass der einzige Artikel 5 Bündnisfall der NATO eine Unterstützung der Europäer für die USA war. Und nicht, wie er immer behauptet, die USA tun alles für Europa und die Europäer tun für die USA nichts. Und das war der Fall Afghanistan. Und die Briten haben ungefähr 500 gefallene Soldaten dort gehabt. Auch die Deutschen haben etwas mehr als 50 gehabt und so weiter und so weiter. Und das will er natürlich herunterspielen, um sein Hauptnarrativ, die USA sind von den Europäern ausgenutzt worden, durchzubringen. Das ist von vorne bis hinten falsch, aber es ist das, was er innenpolitisch braucht und woran er selber auch glaubt und woraus er die Berechtigung meint ziehen zu können, wir können die Europäer schlecht behandeln.
Jetzt haben Sie, Herr Münkle, wenn wir nochmal jetzt den Fokus mehr auf Europa nochmal richten, in einem Gastbeitrag für die Welt kürzlich geschrieben, Europa muss seinen schönen Traum aufgeben, sonst gewinnen die Regelbrecher das Machtspiel. Und Sie sprechen da von einer letzten Gelegenheit. Was genau meinen Sie damit?
Naja, ich meine, dass wir, und da gehört natürlich auch nochmal Davos dazu und die Installierung dieses Board of Peace durch Trump in einer Veränderung der Weltordnung stehen. Das mit der regelbasierten Ordnung ist ja eigentlich schon seit Putins Vollangriff auf die Ukraine und Trumps hemmungsloser Zollpolitik vorbei. Auch Venezuela, auch die Drohungen im Hinblick auf Grönland. Und was sich herausmendelt, könnte eine Ordnung sein der drei großen Imperien, von denen Trump jetzt auch ausgeht. Man muss nicht zwingend in einen tiefen Konflikt mit China kommen, wenn man nur die Einflusssphären gegeneinander sauber absteckt. Und das würde dann heißen, dass drei, China, Russland und die USA, gewissermaßen das Direktorium der Weltordnung bilden. Das kann nicht in europäischem Sinne sein. Erstens, weil Dreiersysteme instabil sind. Zweitens, weil die Europäer dann marginalisiert sind, politisch einflusslos. Und drittens, wenn sie der Überzeugung sind, Werte und Regeln sollen eine Rolle spielen, dann müssen sie auch in der Lage sein, denen Geltung zu verschaffen und nicht nur klagend am Rande stehen und sagen, aber das ist gegen das Völkerrecht. Das heißt nicht, dass man das in globaler Hinsicht tun muss, aber dass man jedenfalls im eigenen Raum, im europäischen Raum, an einer werte- und regelbasierten Ordnung in dem Sinne festhält, dass man zumindest da dem Geltung verschafft. Das ist relevant für die Ukraine-Frage. Das ist aber auch relevant im Hinblick auf den Punkt, dass man möglicherweise zusammen mit Indien, und da war ja Merz Reise nach Indien als erste Asienreise seiner Kanzlerschaft wichtig, sozusagen der vierte und fünfte in einer Weltordnung wird. Das müssen die Europäer für sich entscheiden, diese Frage, ob sie, wenn ich das mal etwas zugespitzt formulieren darf, der Fußabtreter der großen Mächte sein wollen oder aber ein relevanter Akteur, der die Chance hat, mitzuspielen, möglicherweise dann auch der Bannerträger des demokratischen Rechtsstaats, der jetzt in den USA zurzeit demoliert wird an allen Ecken und Kanten, in dem dann der kanadische Ministerpräsident hat ja eine wirklich eindrucksvolle Rede in Davos gehalten, Japan, Südkorea, Neuseeland, Australien und derlei mehr, das wäre dann schon ein ordentlicher Block, der die USA auch durchaus beeindrucken könnte. Militärischer Macht sind sie dem nach wie vor über, aber wenn man die alle zusammenfasst, dann ist da mindestens in wirtschaftlicher Macht ein Gleichgewicht da. Das wären Perspektiven.
Trump, Grönland, die EU und die neue künftige Weltordnung. Darüber habe ich gesprochen mit Herfried Münkler, dem Politologen. Ich danke für Ihre Zeit und wünsche noch ein schönes Wochenende. Schöne Grüße nach Berlin.
Ihnen auch.